Bulli, der Eishockey-Podcast.
Bulli, der Eishockey-Podcast und
The Hockey-Analyst.
Und ihr hört es schon, ist es heute Zeit für eine Kooperation lang in the making, wie man so schön sagt. Ernst war ja schon mal bei uns und ich würde sagen, nach Oasis 2025, jetzt 2026, die Reunion schlechthin im Podcast-Bereich. Ich begrüße bei uns hier die zwei Eishockey-Experten Thomas Brandl und Ernst Wieninger von The Hockey-Analyst. Hallo, hallo an euch beide.
Hallo, servus. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Ich habe das Ganze jetzt nicht ganz so einfach mit vier Screens vor mir oder in einem Bildschirm sind alle vier von uns zu sehen. Und da glaube ich, da müssen wir uns irgendwie finden, wer dann das beste Timing hat. Aber ich nehme jetzt mal und bin sehr, sehr froh, dass ich heute auch mal dabei sein darf. Vielleicht kommt es ja dann irgendwann auch zu einer Reunion und wäre natürlich schön, wenn ich da in der Hitliste auch sehr stark aufsteigen könnte. Vielleicht dann doch auch nach Oasis mal.
So, Ernst, jetzt musst du liefern, ne?
Und auch ich freue mich wiederum, bei euch eingeladen zu sein. Es ist mir wie immer eine große Freude. Diesmal natürlich nicht alleine, sondern natürlich mit dir, Helmut, mit Stefan und mit meinem großartigen Partner Thomas Brandl.
Ja, und von Bulli. Ihr kennt ihn, ihr kennt seine Stimme. Kein Notizzettel bleibt leer, wenn er seine Statistiken vorliest. Unsere Wonderwall bei Bulli. Hallo Stefan Schneider.
Servus zusammen und Ernst, wir sind ja hier zusammen. Also ich freue mich auf eine Kombi-Folge sozusagen. Ich glaube, so in dem Umfang auch das erste Mal für uns. Ich glaube, das wird legendär.
Bin ich fest davon überzeugt, oder wir, Thomas, oder?
Ja, ich kann nur mitgehen, ja. Also ich weiß ja noch nicht genau, was mich eigentlich erwartet, aber ich dachte mir, ich lasse es jetzt mal auf mich zukommen. Es war bisher im Vorgespräch schon super interessant und lustig und ich glaube, so kann es auch weitergehen und so wird es auch weitergehen.
Ja. Bitte, Ernst.
Wir wollen aber natürlich auch über Eishockey sprechen und zwar in der DEL, lieber Helmut. Es waren ja Pre-Playoffs und zwar zwei, doch, Partien, die sehr interessant auf dem Papier waren. Die Bremerhavener Fishtown Penguins gegen die Nürnberg Ice Tigers in der ersten Auseinandersetzung. Die Frage geht gleich mal raus an den Statistikfreak. Stefan, hättest du damit gerechnet, dass die Fishtown Penguins die Nürnberg Ice Tigers mit 2-0 aus dem Rennen um die Playoff-Plätze kegeln?
Ein klares Ja. Definitiv. Für mich, Bremerhaven gehört ja seit Jahren eigentlich zu den Top 6 und dieses Jahr zu den erweiterten Top 6, würde ich sagen. Das war ein Wahnsinnsrennen und ich hatte Berlin da oben getippt. Ich hätte aber nicht gedacht, dass Bremerhaven so lange mithält. Und daher war es für mich relativ klar, dass Nürnberg, die eine tolle Saison gespielt haben, vor allem wenn man schaut, was die für ein Verletzungspech hatten. Und für mich da viel zu wenig gewürdigt wurden eigentlich dafür. Auch O'Keefe einfach einen Wahnsinn-Job gemacht hat. Aber Bremerhaven war da einfach doch die Nummer zu groß und es war absehbar für mich. Ja.
Herr Thomas, wie sahst du insgesamt die Serie beider Mannschaften?
Ja, ich kann da eigentlich mitgehen. Für mich war es eigentlich auch ziemlich klar, dass es dann Bremerhaven machen wird. Vor allem auch, muss man dazu sagen, Stefan hat es angesprochen, sehr, sehr großes Verletzungspech für Nürnberg während der Saison. Da wurde es echt teilweise zu wenig gewürdigt, was sie überhaupt dieses Jahr wieder abgeliefert haben. Aber ich glaube, man kann auch sagen, dass Nürnberg irgendwie nach der Olympiapause nicht so richtig in Tritt gekommen ist. Und ein Gamechanger auch für Bremerhaven, glaube ich, dass es dann doch relativ souverän war, dass Christos Gudlewskis wieder im Kasten stand und der hat dann einfach enorm viel Qualität nochmal und Stabilität gegeben hinten und das hat man so richtig gemerkt, speziell in Spiel 1 natürlich zu Hause, weil es eine sehr, sehr dominante Vorstellung. In Nürnberg war es natürlich etwas knapper, aber irgendwie konnte Nürnberg auch dieses Powerhockey, was sie während dem Jahr dann oft genug gezeigt haben, diesen unermüdlichen Einsatz, den haben sie sich bestimmt vorgenommen, aber den haben sie so nicht mehr aufs Eis gebracht. Und dann ist es natürlich gegen so eine strukturierte Bremerhavener Mannschaft unglaublich schwer, da irgendwie zu bestehen. Und deswegen auch der souveräne 2:0 Erfolg der Pinguine.
Helmut, wie konntest du die Serie verfolgen?
Ich finde, wurde schon alles großteilig gesagt. Ich glaube vor allem, dass, wie Tommy es gesagt hat, die Struktur bei Bremerhaven einfach das Entscheidende war. Wir wissen alle um die Defensivstärke und auch, wie Bremerhaven Team halt einfach nerven kann, einfach nichts zuzulassen. Plus eben dann Gudlewskis wieder da. Das ist einfach so ein Faktor gewesen. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, Nürnberg, ich mag die einfach persönlich. Also ich mag, wie die spielen. Ja. Ihr habt es schon angesprochen, wie die Saison auch lief. Und ich glaube schon, dass man in Nürnberg schon auch zufrieden sein kann mit der Saison. Es ist halt einfach, Bremerhaven ist immer eklig. Also ein Ernst, kannst ja auch ein Lied von singen, ne?
Durchaus, durchaus. Also für mich war es tatsächlich ein bisschen verwunderlich. Ich dachte tatsächlich, dass sich die Nürnberg Ice Tigers wieder fangen, nachdem ja der Start nach der Olympiapause alles andere als gut war. Aber wenn man es dann im Nachhinein so ein bisschen hört, dass Brad Murray zum Beispiel ein absoluter Schlüsselspieler angeschlagen gespielt hat, erklärt das einiges, warum er auch in den Pre-Playoffs nicht wirklich liefern konnte. Und irgendwie war diese Energie, die Ice Tigers eigentlich durch die Hauptrunde getragen hat, war für mich tatsächlich auch in den Pre-Playoffs nicht so wirklich ersichtlich. Und was für mich einen Riesenunterschied ausgemacht hat, Thomas hat es erwähnt und der Stefan sieht es ja genauso, Christos Gudlewskis hat eine Ausstrahlung, die auch die Mannschaft mittragen kann in Bremerhaven. Ich möchte mir jetzt nicht vorstellen, was gewesen wäre, nicht böse gemeint, wenn ein Hudacek im Tor gestanden wäre. Ich glaube nicht, dass Bremerhaven dann so souverän aufgetreten wäre. Ich glaube, dass dieser Mann die Mannschaft ein Stück weit auch mitträgt.
Ja, musst ja mal schauen, 96,7% Fangquote in den zwei Spielen. Und also man sagt ja immer, ja, Nürnberg 3,3% Schussquote, da müssen sie besser treffen. Auch wenn da halt so einer drinsteht, der provoziert halt auch so eine Quote. Und das ist halt brutal, 50% Powerplay.
Also. Ich glaube, ich habe auch letztens irgendwo mal eine Statistik gesehen. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf, aber seitdem er wieder zurück ist, allein die Statistik, als er nach der Verletzung wiedergekommen ist, die ist, glaube ich, auch sensationell. Also er hat, glaube ich, auch über 93% Fangquote oder vielleicht hat es von euch jemand im Kopf, aber die Statistik allein, die spricht schon eben für ihn und das macht jede Mannschaft natürlich auch besser.
Also es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, Thomas, völlig irre, was der gute Mann auch hält. Und da war ja auch wieder mega safe dabei, ein Highlight-Safe, glaube ich, in den Pre-Playoff-Spielen. Und ist halt auch tatsächlich einer der Erfolgsgaranten. Und was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, geht jetzt mal die Frage in die Runde, der nachverpflichtete CJ Smith, finde ich, hat auch einen wahnsinnigen Impact auf die Mannschaft. Der gefällt mir wahnsinnig gut, ist gefährlich, hat sich eigentlich nahtlos eingeführt und ist für mich dann tatsächlich auch ein Faktor, warum es momentan auch bei Bremerhaven so gut gelaufen ist.
Ja, auf jeden Fall. Habe ich mir tatsächlich für die Viertelfinalpartie aufgehoben. Aber wenn du es jetzt mal ansprichst, 7 Spiele, 3 Tore, 4 Assists, 20% Schussquote. Wenn du halt so einen nachlegen kannst, da fällt Urbas jetzt gerade nicht so ab. Also nicht so, es haut nicht so rein, dass der jetzt gerade fehlt, so rum.
Ja, Thomas, wie hast du dann die Serie abschließend empfunden? War sie für dich spielerisch hochklassig oder würdest du sagen, es war schon eher, ja, meiner Meinung nach so, wie soll ich denn das jetzt erklären, klingt manchmal vielleicht ein bisschen blöd, taktisch sehr, sehr gut gespielt von Bremerhaven und Nürnberg hat irgendwie nicht so recht die Mittel gefunden, um wirklich ihr druckvolles Eishockey aufbauen zu können?
Ja, definitiv. Taktisch im ersten Spiel, ich glaube, wenn man von Taktik spricht, dann verbindet man es eigentlich immer, wie gut man defensiv steht und wie sehr man den Gegner eigentlich zermürbt und ihn dazu zwingt, dass er sich nicht entfalten kann, dass er auch offensiv keine Akzente setzen kann. Aber ich glaube, die haben das mit mehr als einer Taktik gelöst, sondern mit ganz viel Offensive eigentlich auch im ersten Spiel, weil die haben wirklich sehr, sehr viel Zeit auch in der offensiven Zone verbracht und da waren sie sehr, sehr scheibensicher, haben auch die richtigen Entscheidungen dann in der neutralen Zone getroffen und da wurde es einfach für Nürnberg ganz schwer, da sich irgendwie zu entfalten und ich finde, das war schon ein Klassenunterschied im ersten Spiel in Bremerhaven. Darf man natürlich nie vergessen. Ich weiß nicht, wie die Jungs angereist sind. Aber eine Busanreise ist natürlich schon immer sehr, sehr lange. Fahren da wahrscheinlich, gut, Nürnberg gilt ein bisschen besser wie manche Vereine, aber bis trotzdem so 8-9 Stunden im Bus auf jeden Fall. Hoffentlich sind sie einen Tag früher angereist. Davon gehe ich fest aus. Aber das kann man nicht einfach so abschütteln. Und die Jungs waren zu Hause und auch in Bremerhaven, die Stimmung im Stadion ist immer sensationell. Von daher war es klar, dass es ein schweres Spiel wird, aber die Dominanz im ersten Spiel fand ich schon beeindruckend von Bremerhaven und da hätte das Ergebnis auch gut und gerne deutlich höher sein können. Im zweiten Spiel, da war es dann ein bisschen anders, aber da hat, glaube ich, dieses strukturierte System von Alex Sulzer hat dann so richtig durchgeschlagen und man konnte die Nürnberger irgendwie so im Zaun halten und sich auch nicht so entfalten lassen, weil man letztendlich spielt dann doch der Hauptrunden-Topscorer in deren Reihen und auch viele andere gefährliche Leute. Cole Mayer war ja auch wieder richtig gefährlich jetzt in den letzten Wochen, also die muss man dann erst unter Kontrolle bekommen, auch aus der Defensive. Mit Owen Hedrick gibt es genug, die dann mal so ein Spiel auch mitentscheiden können und da haben sie, glaube ich, ihre Sache dann auswärts genauso gemacht, wie man Auswärtsspiel bestreiten muss. Man muss da nicht glänzen oder was weiß ich was. Am Ende zählen die 3 Punkte oder dieser Sieg hier in den Pre-Playoffs und ein 3-2 geht da auch völlig in Ordnung. Und somit fand ich, es war eine schöne Serie zum Anschauen, aber grundsätzlich am Anfang die Dominanz und dann die Cleverness auswärts. Das hat es ausgemacht für mich.
Gehe ich komplett mit dir mit. Und dann gab es eine, also ich finde, wahnsinnig spannende Serie. Die Grizzlies aus Wolfsburg mit dem Heimvorteil gegen die Schwenninger Wild Wings. Die Wild Wings haben es nach Verlängerung in Spiel 3 gezogen mit 2-3 und in der Serie mit 1-2. Stefan, hättest du damit gerechnet, dass die Wild Wings die Grizzlies rauskegeln? Vor allem nachdem unter Tyler Haskins ja doch so eine Art Brustlöser da war, die Mannschaft meines Erachtens ein bisschen befreiter gespielt hat als unter Mike Stewart, dachte ich ja, also ich persönlich dachte, sie werden auch mit dem Heimvorteil ins Viertelfinale einziehen.
Ja, die Serie war schwer zu tippen. Also das war schon alles wahnsinnig eng. Ich hatte tatsächlich zuerst auf die Wild Wings getippt, weil sie für mich vor der Pause irgendwie besser in Schwung, also vor der Pause, vor der Serie besser in Schwung waren, gefühlt. Da hat auch das erste Mal im Jahr, finde ich, so ziemlich viel geklickt für die Wild Wings. Und dann war das erste Spiel, wo sie so ein bisschen ja, den Anfang so ein bisschen verschlafen haben oder sich halt schwer getan haben, da irgendwie reinzukommen, fand ich. Es war mehr so Gefühlssache irgendwie, diese ganze Serie. Und dann sind sie super stark, glaube ich, zweite Drittel war, haben sie super stark gespielt, haben nichts getroffen. Und dann habe ich gedacht so, oh, da kommt der Kopf jetzt. Und ich war mir relativ sicher, dass das Schwenningen Spiel 2 zieht, weil zu Hause sind sie in der Macht und da musst du erstmal gewinnen, kleineres Eis. Viele sagen, es ist natürlich kein Unterschied, man kennt es, bla. Ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, gerade wenn man so auf Augenhöhe ist, diese paar Prozent machen was aus und das Publikum sicher auch. Ich dachte aber dann tatsächlich, dass Wolfsburg es zu Hause macht. Und dann geht das so klar aus, dieses Spiel 2, da haben wir noch geschrieben, Ernst, und gesagt, boah, bei dem klaren Sieg, das ist im Kopf drin. Ich glaube, die Wild Wings machen, dass es dann noch in Overtime geht, war natürlich die Krone drauf. Das war schon richtig geiles Playoff-Hockey.
Also wirklich ein Herzschlagfinale, wie man sich es eigentlich wünscht, genau in Playoffs. Helmut, wie hast du die Serie empfunden?
Ich glaube, diese Overtime-Geschichte, das ist das, was auch noch den Push geben wird, weil schon, finde ich, also es war ein absolutes Playoff-Hockey-Spiel, fand ich. Man hat es halt auch gespürt. Und dann eben der Ausgang, ich glaube, das kann, und wir schauen jetzt gleich auch aufs Viertelfinale, kann schon einen gewissen Push geben. Aber das sind im Prinzip so die Spiele, die will ich in den Playoffs sehen, Ernst, oder?
Ja, also absolut. Ich habe dann gedacht, also beim letzten Spiel, nachdem die Grizzlies ja mit 2-0 hinten waren, die Messe ist gelesen auf gut Deutsch. Dann kommen die auf 2-2 ran Und dann kommt ein Spieler, der für mich eigentlich die ganze Serie geprägt hat, allein schon von seiner Mentalität. Aber ich glaube, ihr wisst, von wem ich spreche. Er hat in Schwenningen verlängert, ist auf dem Weg, der Franchise-Player zu werden, Alex Karac. Und mit diesem Willen, mit dieser Durchschlagskraft, das ist für mich immer wunderschön zu betrachten, wenn ein Spieler komplett so ein bisschen auch das Heft in die Hand nimmt und sagt, ja, das machen wir jetzt so. Und das hat mich echt, ich kann es jetzt gar nicht anders sagen, geflasht. Thomas, wie hast du die Serie der Wild Wings gegen die Grizzlies verfolgt?
Also wenn ich mal auf das Tippen zurückgreife, was der Stefan beschrieben hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, für mich war es leicht zu tippen, aber ich habe mich total vertippt. Also ich war eigentlich der Meinung, dass Wolfsburg das ziemlich schnell in zwei Spielen auch gewinnt, weil ich hatte sie eher so gesehen, dass sie durch den Trainerwechsel von Tyler Haskins schon nochmal deutlich mehr Schwung mitnehmen konnten und speziell ja auch dieses eine verrückte Spiel, gegen wen war das nochmal, gegen war es das letzte Spiel vor der Pause, ich weiß nicht, oder das vorletzte?
Gegen München, oder? Meinst du das Spiel, wo sie in Unterzahl dann nochmal zwei Tore kassiert, wo sie es eigentlich komplett in der Hand hatten?
Ja, sie waren, glaube ich, doch 4-0 vorne, oder? Und haben dann am Ende erst das letzte gegen Augsburg. Genau.
Ja, stimmt.
Das letzte gegen Augsburg, das war für mich schon echt am Anfang ein sehr dominanter Auftritt. Dann natürlich die Art und Weise, wie man das Spiel eigentlich aus der Hand gibt. Echt okay, aber dann gewinnt man es trotzdem in der im Penaltyschießen. Im Penaltyschießen war es dann nimmt man das mit, man ist beflügelt und man hatte eigentlich auch im ersten Spiel, fand ich, ist man ganz gut aufgetreten, auch gegen Schwenningen. Aber eben dieses Spiel 2, du hast es gesagt, die haben das so entfesselt dann gespielt, die Schwenninger, und sehr klar und deutlich auch gewonnen, wo ich mir dann dachte, okay, mit meinem Tipp bin ich jetzt eh schon dahin, aber jetzt wird es ganz schön schwer auch für Wolfsburg, das Spiel noch zu entscheiden. Ich bin dann ein bisschen auf den Heimvorteil und immer noch auf den Haskins-Bonus gegangen und hätte gedacht, okay, die machen es. Die beiden Tore fand ich auch ein bisschen unglücklich. Einmal bekommt es Björn Krupp durch die Beine, wo man eigentlich Björn Krupp kennt, dass er ja keine Angst hat, irgendwie Schüsse zu blocken. Er kommt da einfach zu spät runter. Strahli sieht in dem Moment nichts. Und im zweiten sind es eigentlich wieder die gleichen Protagonisten. Auch Björn Krupp kriegt die Scheibe blöd an den Schlittschuh, weiß nicht, wo sie ist. Strahli liegt schon am Boden und dann kommt der angesprochene Karacun, der dann das Ding einnetzt. Ja, es waren keine schönen Tore, die Schwenninger erzielt, aber es war so eine, ich weiß nicht, es war so viel Arbeit, was, glaube ich, auch der Coach so verkörpert hat. Und am Ende haben es die Spieler perfekt umgesetzt. Und auch so Spieler wie zum Beispiel Sebastian Ovira ist eine Landshuter. Ich kenne ihn auch persönlich und ich war jetzt immer ein Riesenfan, eigentlich die letzten Jahre von ihm, bin immer noch ein Fan, aber dieses Jahr in der Hauptrunde konnte er nicht ganz so performen, wie wir es gewohnt waren. Aber jetzt in den Playoffs kommt er wieder an sein Spiel hin, was wir eigentlich kennen. Dass er der unangenehme Spieler ist, der die Mannschaft beflügelt, die Fans mitnimmt. Und auch er konnte jetzt wieder bessere Leistungen zeigen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für so eine Mannschaft, um dann in den Playoffs so einen Run aufzubauen. Und das haben sie jetzt gegen Wolfsburg gezeigt. Und ich bin wirklich gespannt, wo dann die Reise auch jetzt im Viertelfinale hingeht.
Gibt eigentlich nicht mehr zu sagen, Ernst, oder?
Nee.
Perfekt war alles, analysiert.
Ich wollte gerade sagen, alles perfekt auseinandergeklamösert.
Ja, würde ich sagen, dann schwenken wir rüber in den Ausblick, oder?
Ja, gerne.
Einen habe ich noch. Einen habe ich noch.
Schöne Grüße an der Stelle.
Ja, genau. Einen Fact, ich hoffe, ich habe das richtig recherchiert. Seit wann hat Schwenningen keine DEL-Serie mehr gewonnen? Es ist nämlich lange her, die erste Schwenninger DEL-Serie.
1998.
Tommy?
Oder 95.
Ich habe es tatsächlich heute irgendwie so ein bisschen beiläufig gelesen, dass es außergewöhnlich war, dass Schwenningen jetzt eine Serie gewonnen hat. Ich glaube, es ist nicht ganz so lange her. Ich glaube, es müsste 2001 gewesen sein.
Es ist das Gründungsjahr des glorreichen ERC München, 1998. Sehr gut, Ernst.
Habe ich, glaube ich, heute tatsächlich gelesen. Das wollte ich gerade beim Tommy sagen. Ich habe das heute irgendwo gelesen.
Ja, also mich hat es auch vom Hocker gehauen. Also ich wäre auch so frühe 2000er gewesen tatsächlich. Und es war halt tatsächlich so ein Auswärtsfluch, der da voll reingekickt hat. Und das wusste ich noch, dass sie da immer Probleme hatten in den Playoffs. Und deswegen war ich eigentlich so hin und her gerissen. Und aber es stimmt schon, also nach dem Trainerwechsel haben sie doch schon deutlich Fahrt nochmal aufgenommen. Aber es war halt auch ein bisschen spät. Also schade für die Wolfsburger, weil ich mag sie irgendwie. Also viele sagen so ein bisschen so, ja, interessiert ja quasi in Wolfsburg auch schon niemanden. Das hört man ja aber fast über jeden Standort und finde ich irgendwo auch Quatsch. Überall ist eine Fanbase dahinter. Und ich finde, jedes Mal, wenn ich da war, waren sehr, sehr nette Leute unterwegs. Und deswegen ist das immer so ein bisschen auch so ein Teil von meinem Herzen dahin geblieben. Aber ja, war eine Wahnsinns-Pre-Playoff-Serie.
Und weil wir gerade über befreundete Podcaster sprechen, Free and Free Overtime natürlich, da hängt unser Herz natürlich auch dran. Sven Grosche, schöne Grüße. Ja. Und ja, wie ich sagen, Stefan, hast alles gesagt. zu der ersten Playoff-Runde und dann schauen wir ins Viertelfinale. Und ich würde sagen, dadurch, dass wir über die Schwenninger Wild Wings schon gesprochen haben, gehen wir da direkt weiter. Die erste Kölner Haie, klarer Hauptrundengewinner gegen die Schwenninger Wild Wings. Ernst, jetzt darfst du den Anfang machen. Warum können die Schwenninger Wild Wings für die Kölner Haie ein Problem werden?
Weil sie ein wahnsinnig unangenehm zu spielender Gegner sind und wie sie ja jetzt bewiesen haben, sich nicht unterkriegen lassen. Und ich glaube, das ist genau das, was du gegen die Kölner Haie tatsächlich brauchst. Diese Mentalität, dich immer wieder zurückzukämpfen. Und auch auf diesem kleineren Eis, glaube ich, ist gar nicht so einfach, auch wenn du die Kölner Haie bist, in Schwenningen in diesem Hexenkessel zu bestehen. Also und vor allem, du nimmst jetzt auch noch eine Euphorie mit, die du dir aufgebaut hast. Und ich glaube, das ist immer sehr, sehr schwierig, gegen eine Mannschaft zu spielen, die gerade dabei ist, einen Flow zu entwickeln oder wirklich so richtig in Tritt zu kommen. Und es wird kein Selbstläufer für die Kölner Haie.
Jetzt haben wir schon über die kleinere Eisfläche natürlich gesprochen. Tommy, siehst du da noch andere Ansatzpunkte? Über Köln reden wir gleich nochmal in Gänze, aber vor allem aus Schwenninger Sicht, was da einen Ausschlag geben könnte. Kannst du den Fans so ein bisschen Hoffnung geben?
Ja gut, die Hoffnung ist immer da. Ich glaube, dass die zwar nicht allzu groß sein dürfte, wenn man jetzt allein die Qualität des Kaders und natürlich diese fulminante Saison der Kölner Haie anschaut, dann glaube ich, darf man sich nicht zu große Chancen ausrechnen, aber es sind definitiv Chancen da und ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg in den Playoffs ist immer, wenn der vermeintlich Schwächere gegen den Favoriten spielt, du musst so unangenehm sein wie möglich, du musst ihm versuchen, in jedem Wechsel unter die Haut zu gehen. Du musst auch knüppelhart spielen, natürlich aber auch fair, weil auf der Strafbank wirst du gegen Köln mit Sicherheit nichts gewinnen, denn das Powerplay ist wirklich mit Abstand meiner Meinung nach das Beste der Liga. Das sieht man auch für mich als Spieler. Ich konnte immer direkt erkennen, welche Art von Spielzüge jetzt im Powerplay da auch stattfinden. Ich glaube, dass es wahrscheinlich auch für den begeisterten Fan einfach zu erkennen ist, weil es immer wieder die gleichen Muster sind, aber die sind halt auch so perfekt ausgespielt, weil es ist ja jetzt nicht so, dass die anderen Mannschaften das nicht analysieren oder diese Spielzüge kannten die davor auch schon, aber man muss es halt echt gut einstudieren. Du brauchst auch die richtigen Spieler dafür, die dann auch die richtigen Positionen bekleiden, um dann so im Powerplay zu agieren und du darfst auf jeden Fall gegen Köln nicht auf der Strafbank sitzen. Also das ist, glaube ich, so eins der größten Mittel und dann ja immer Druck machen und das nötige Quäntchen Glück auch haben, dann ist schon was möglich. Aber grundsätzlich, glaube ich, wird es nicht einfach gegen Köln und wenn du nicht wirklich sehr gut in die Serie startest, dann glaube ich, hast du fast keine Chancen.
Dann schwingen wir über auf die Kölner Haie, Stefan. Klarer Hauptrundensieger und für mich persönlich, kannst du natürlich auch gleich korrigieren, hängt das vor allem mit einer Personalie zusammen. Janne Juvonen, das ist für mich so der Faktor gewesen bei den Kölner Haien, der da auch den Erfolg mitgebracht hat. Wie hast du jetzt die Saison der Kölner Haie gesehen, sehr souverän, aber wir wissen ja schon aus dem letzten Jahr, das muss nicht immer die Erfolgsstory dann in den Playoffs bedeuten.
Ja, das ist absolut korrekt und Juvonen ist natürlich, ich würde ihn noch mit Bibo zusammenstecken in eine Kategorie, also Ausnahmetorhüter, ganz klar. Absolut zu Recht Torhüter des Jahres geworden. Und ich glaube, da braucht man gar nicht viel Worte drüber verlieren. Sie haben aber auch die meisten Tore erzielt. Und das ist definitiv auch ein Faustpfand. Also du stehst nicht nur hinten gut, sondern also im Tor gut, sondern auch hinten das Spiel raus. Quasi, Thomas hat es ganz gut gesagt, es ist wirklich ganz klar strukturiert erkennbar. Das finnische Trainer stehen auch drauf, einfach diese Struktur da rein zu prügeln sozusagen. Und was halt viele immer vergessen, so, ja, aber das sieht man doch und das kennt man doch und da muss man doch. Ja, nee, du musst es ja auch respektieren. Du kannst nicht sagen, okay, der Pass kommt jetzt in diesem System da rüber. Wenn du da hinfährst, dann kommt er da nicht und dann läuft ein anderer durch und dann ist es ist alleine. Und das ist halt genau das, was die Kölner vorne ausmachen. Sie haben wahnsinnig spielintelligente Stürmer, finde ich. Sie haben Arbeiter vorm Tor. Wie heißt der? Patrick Russell, Louis-Marc Aubry, auch Maxi Kamara hat eine sehr ausgeglichene Saison dieses Jahr gespielt. Das war immer so für mich so einer, der absolut hochbegabt, aber es zu inkonstant abruft. McLeod, glaube ich, braucht man nicht mehr reden, das ist wie Juwon. Ich glaube, wo man sie packen könnte, also wenn man sie packen will, dann müssen sie das erste Spiel gewinnen. Weil das ist ja immer, wenn du im Schwung bist und der Gegner quasi steht, aus der Pause kommt, ist gerade das erste Drittel oft sehr entscheidend. Schwenningen schafft es ganz gut, in der Unterzahl Shorthander zu erzielen. Und das kann funktionieren gegen Köln, weil ich finde die Verteidigung, wenn sie was nicht ist, dann ist es schnell. Also in der Geschwindigkeit kann man sie schlagen. Sie haben für mich mit Austin, Kämmerlein, Vitas, Mackie, ich lasse da absichtlich Kaski raus, haben sie für mich drei überragende Verteidiger. Aber sie sind nicht die Endschnellsten. Sagen wir es mal so. Kaski kann das und ist natürlich auch einfach ein anderer Typ. Da kann man sie packen. Aber also, ich will damit nicht sagen, dass da ein Weg ist.
Aber ist das die Chance vielleicht?
Ja, da halt wie auch für mich einfach klar in der Bremerhaven-Serie, für mich ist da die Qualität erdrückend. Und die Qualität wird sich in der Best-of-Seven-Serie immer durchsetzen. Da kann ich auch gerne ins Phrasenbein schmeißen.
Ja, die Frage ging zwar an Tommy, aber schön, dass du sie beantwortet hast. Aber Tommy, wie siehst du es? Ist es das, was Stefan sagt? Ist das so die Chance vielleicht?
Ja, gehe ich zu 100% mit. Vor allem in der Verteidigung. Sie spielen generell eigentlich mit wenig Leuten. Also Kari Jalonen ist nicht so ein Freund, speziell in den Playoffs, dass er jetzt mit 4 Reihen durchmarschiert. Vor allem, wenn die Spiele eng sind. Und in der Verteidigung spielt er auch sehr gerne nur mit 6. Also da kann man schon, wenn man da wirklich sehr, sehr viel Druck aufbaut auf die Leute und musst aber auch deine Checks zu Ende fahren, dann kann man die da schon ein bisschen zermürben. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ich sehe jetzt die Schwenninger nicht ohne Speed, aber mit fast, also so durch das gesamte Team durch, mit zu wenig Speed. Und mache ich jetzt auch keinen Vorwurf, weil ich hätte auch immer gern mehr Speed gehabt. Manchmal ist man einfach limitiert. Aber da gibt es jetzt für mich zu wenige, wo ich sage, die können jetzt die ständig mit Geschwindigkeit unter Druck setzen. Das ist jetzt so mein Ding. Aber grundsätzlich, mein Köln, ihr habt schon Juvenen angesprochen, ist so die entscheidende Personalie. Ich finde auch, Patrick Gasell hast du auch schon angesprochen, aber er ist so, also wenn du das mit Grenier vergleichst, ich finde den schon nochmal viel besser. Und wenn du dem seine Plus-Minus-Statistik noch dazu anschaust, und er hat ja dann lange Zeit auch mal ohne McLeod gespielt, also der war Zweitbester der ganzen Liga, plus minus. Da glaube ich, dürfen alle ganz froh sein. Und Grenier ist auch ein begnadeter Eishockeyspieler, aber alle dürfen ganz froh sein, dass dieser Wechsel, dass dieser Austausch stattgefunden hat. Und dann noch die zwei Ergänzungen in der Verteidigung. Also da wurde wirklich sehr gut gearbeitet im Sommer. Und das hat sich jetzt perfekt ausgezeigt gemacht. Und ja, die Qualität allein spricht dafür, dass es sehr, sehr schwer wird für Schwenningen.
Ja, ich kann Tommy mit Zahlen untermalen. Austin, Kämmerlein und Vitas Mackie sind 3 Kölner unter den Top 15 in der Time on Ice.
Ja, die spielen schon sehr viel. Also da kann man sie vielleicht schon bekommen, dass man eben dann auch mit viel Druck auf sie. Aber sehe ich jetzt im Viertelfinale noch nicht. Das könnte dann im Halbfinale schon eher ein Faktor werden.
Ihr habt es ja schon schön angesprochen. Also ich bin auch der Meinung, was den Kölner Heim tatsächlich so ein bisschen fehlt, ist Speed in der Rückwärtsbewegung beziehungsweise die Defense. Konnte ich am letzten Hauptrundenwochenende ja selbst angucken. Mhm. Es ist ja tatsächlich so, man darf ja nicht vergessen, es ist auch noch ein Mo Müller dabei. Also wahnsinniger Führungsspieler, ja. Aber ich würde jetzt sagen, schon langsam nagt auch der Zahn der Zeit an ihm. Und ein Gianluca Senhen ist jetzt für mich auch nicht so überragend gewesen. Also wenn du sie packen willst, dann in ihrer Defense. Weil alles, was hinter der Defense steht, ist überragend.
Dann zum Abschluss von der Serie. Ernst, darfst du gern beginnen. Head-to-head. Köln gegen Schwenningen in der Saison 4-0 für Köln. Was tippst du? Also wir sind ja bei Bulli bekannt für gute Tipp. Ja. Ich habe vorher im Vorgespräch gelernt, ihr auch. Also liebe ZuhörerInnen, genau hinhören.
Also ich bin tatsächlich so am Überlegen. Das erste Spiel findet ja natürlich wegen der Belegung der Lanxess Arena in Schwenningen statt. Das könnten die Wild Wings gewinnen, alle anderen vier nicht. Somit in 5 Spielen Kölner Haie.
Tommy.
Also wir haben ja immer versucht, wie Experten zu tippen. Entweder trifft der Expertenstatus nicht zu oder ich weiß auch nicht warum. Ich mache es jetzt mal oder ich versuche es mal wie ein Laie. Köln war Erster, Schwenningen sehr weit hinten. Dann werden ja wohl kein einziges Spiel gegen die verlieren. Also 4-0 für Köln.
Danke. Stefan. Köln in 4. Ich gebe Ernst recht. Das Erste, das ist tatsächlich ein doppelter Faktor, wie ich schon gesagt habe. Wenn sie es packen, dann im Ersten und dann noch zu Hause. Das ist, läuft ihnen in die Hand. Aber die einzige Schwäche wirklich von Köln, die ich gesehen habe, wenn man die identifizieren kann, sind 50,6% Face-Off-Quote. Das ist weit unter den Top-Mannschaften. Aber das ist zu früh. Also, wie gesagt, im Halbfinale, im Finale kann sowas dann zum Tragen kommen, auch die Kraft, aber Köln in 4.
Da schließe ich mich dann tatsächlich mal Ernst an. Ich glaube tatsächlich, Köln, ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber in 5. Aus denselben Gründen. Aber weil ich glaube, so ein Sweep, glaube ich jetzt noch nicht so dran. Aber wir werden sehen, vielleicht schafft der Schwenningen da die Überraschung. Wir schauen weiter. 2. gegen 7. Adler Mannheim gegen, haben wir vorher schon so ein bisschen beschrieben, Fischtown Pinguins, Bremerhaven, Stefan. Was ist so dein Take dieser Serie? Ich glaube, auch da sind zwar die Favoriten oder die Favoritenrolle schon klar verteilt, aber wir haben ja vorher schon festgestellt, Bremerhaven mit der Defensivstärke, mit Gudlewskis kann die Mannheimer Adler schon vor Probleme stellen, oder?
Boah, das ist also ich habe mir auch hier, um die Brücke irgendwo von Köln zu schlagen, aufgeschrieben, Mannheim ist nur mit Speed zu schlagen. Auch hier sind große, schwere Verteidiger, die muss man ins Drehen bekommen. Da ist Dump and Chase, glaube ich, auch eine gute Wahl, wenn man sie nicht auskontern kann. Sonst. Sie müssen vom Point vielleicht erfolgreich sein. Da sind sie stark aufgestellt. Da könnten sie viel durchbringen. Sie haben starkes Powerplay. Ich habe mal da rein 26 genommen mit 28%. Haben aber auch 3 Shorthander gegen sich gekriegt. Also ist auch hier eine für mich eine deutlich engere Serie, aber auch hier sehe ich wenig Punkte, die für Bremerhaven sprechen. Nach der Pause 1 Win und 3 Losses gegen die Top 6 Mannschaften. Auch das spricht dafür, dass man da einfach gerade der erweiterte Top-6-Zirkel ist und nicht drinnen.
Das ist ganz interessant. Tommy hat es ja gerade vorher auch im Intro angesprochen. Wir sehen uns ja hier alle live quasi in der Aufnahme. Und es ist immer sehr interessant, wenn jemand von euch eine These raushaut, wie andere reagieren. Ich meine bei Ernst so eine kleine Skepsis im Gesicht erkannt zu haben.
Es ist tatsächlich bei mir so, ich habe mir natürlich auch die Ergebnisse der Hauptrunde angeguckt und die fallen ganz klar für Mannheim aus mit 4-0. Es ging, ich glaube, ein Spiel, das in die Overtime ging, das war in Bremerhaven mit 2-1. Mit der Art, wie Bremerhaven Eishockey spielt, natürlich hast du jetzt einen Gudlewskis zurück, auf den du einen Großteil der Saison verzichten müsstest. Natürlich kann das ein kleiner Faktor sein. Aber der Stefan hat es eigentlich schön ausformuliert. Du kannst Mannheim nur mit viel Speed schlagen und vor allem müssen deine Special Teams deutlich besser sein als in der Hauptrunde. Da hat Mannheim einen Riesenvorteil. Mannheim ist eine Mannschaft, die, wenn ins Rollen kommt, sehr, sehr, sehr schwer zu bespielen ist. Ich sehe tatsächlich in dieser Serie weniger Chancen als in der von Schwenningen, weil ich einfach glaube, dass Eishockey, das Mannheim anbietet, dem Bremerhavener überhaupt nicht liegt.
Sehe ich jetzt nicht ganz so. Ich habe so das Gefühl, dass in dem Bremerhavener ein bisschen mehr steckt, als sie dieses Jahr irgendwie zeigen konnten. Ich glaube, wir wissen ja nicht genau, ob Jan Obers jetzt schon zurückkommen kann oder nicht. Wenn es der Fall wäre, würde das Powerplay auf jeden Fall beflügeln, denn er war schon, ich glaube, im vorletzten Jahr, also in der vergangenen Saison, war wahrscheinlich der größte Faktor für mich, warum das Powerplay so gut war. Ich glaube auch, was ihnen hilft, ist, dass Brokisar wieder deutlich besser spielt im Powerplay mittlerweile oder allgemein eigentlich offensiv stärker geworden ist von der blauen Linie. Das hat er eigentlich am Anfang der Saison oder die Hälfte der Saison bisher vermissen lassen. Ansonsten, ich glaube, du musst versuchen, Nick Mettinen so zu spielen, wie er es in der AHL kannte. Das heißt, immer eng an ihm viele Checks fahren. Da kommt er nicht so zur Geltung. Ich glaube, er wird trotzdem immer wieder seine Momente haben, aber den versuchen so zu spielen. Und ansonsten redet sich immer leicht, man will immer mit Härte spielen in den Playoffs. Aber ich glaube, dass hier gar nicht so zwingend notwendig ist, sondern die müssen eine Struktur in ihrem Spiel haben oder generell ein System haben, wo sie wenig zulassen und die Mannheimer irgendwie relativ schnell die Lust verlieren und auch die Nerven dann verlieren. Und wenn sie die Nerven verlieren, Mannheim ist für mich ein Standort, die dann auch schnell mal dumme Strafen nimmt. Und das, wenn du irgendwie hinbekommst, dann hast du eine gute Chance. Ich glaube, grundsätzlich wird sich wahrscheinlich auf die lange Distanz wird sich Mannheim durchsetzen, aber ich könnte hier mir schon vorstellen, dass die Serie länger wird, als jetzt der Ernst geplant hat. Ich weiß nicht, ob du deine Prognose jetzt schon rausgehauen hast.
5 Spiele, Mannheim.
5 Spiele, ja. Ich glaube, dass es, wenn wir es jetzt gleich so machen, dann gehe ich jetzt mal mit den 6 Spielen für Mannheim dann am Ende. Aber es wird nicht so leicht, wie man sich es vorstellt.
Wir haben jetzt ja auch schon sehr oft in diesem Podcast über die Torhüter gesprochen. Kleiner Spoiler, das wird bei den anderen Serien, glaube ich, auch der Fall sein. Stefan, wird es vielleicht auch ein Torhüterduell? Wie gesagt, über Gudlevskis haben wir schon gesprochen, aber auf der anderen Seite Franz Repp in Mannheim?
Ja, ich glaube, wir können über beide zusammen sprechen, weil die liegen beide extrem nah zusammen. Mhm. Laut Statistiken genauso wie augenscheinlich für mich sind auch beides Typen, die einen relativ ähnlichen Stil spielen. Ich glaube, auf der Position, um es kurz zu sagen, wird es nicht entschieden. Wenn Mattsson reinrutscht, Mattsson ist sehr gut zu erwischen bei Screens. Das hat man dieses Jahr immer wieder gesehen. Und da gibt es tatsächlich so ein paar Lücken, wo ich sage, die kann man nutzen eventuell. Klar, bei Bremerhaven darf nichts passieren. Ja. Was Tommy gerade angesprochen hat, glaube ich, war es sehr, sehr prägnant ist, es könnte eine extrem harte Serie werden. Es sind beide Mannschaften wirklich gritty unterwegs und zeigt sich auch 12-5 Minuten Strafen auf beiden Seiten in dieser Saison. Das ist schon gewaltig. Und ja, also um auch in das Tippen reinzugehen, ich bin auch bei 5 Spieler für Mannheim. Ich hätte mir sogar einen Sweep vorstellen können, aber ich glaube auch, dass Mannheim den Fokus nicht behält. Sie werden einmal auslassen und dann ist die Frage, wenn Bremerhaven unter die Haut kommt, dann kann es auch in 7 gehen. Also das ist wirklich so ein Turning Point, wie spielt der Kopf der Mannheimer mit. Wir haben es letztes Jahr in der Münchner Serie gesehen. Da hat es diese Härte und ich will nicht Unfairness sagen, weil auch der Kopf ist Teil des Spiels. Und wenn die Schiedsrichter Sachen durchgehen lassen, dann ist es im Rahmen. Und dann musst du als Gegner dann einfach dagegenhalten können, auch psychisch. Und das hat München letztes Jahr nicht geschafft. Die hatten alles in der Hand. Und dann hat Mannheim das letzte Drittel in Mannheim komplett zerstört. Und danach hat München keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt. Und auch das kann hier andersrum passieren. Trotzdem, ja, also ich sehe Mannheim einfach da qualitativ, um es vorwegzunehmen, für mich die beste Mannschaft in den Playoffs. Und ja, 5, also 1 würde ich Bremerhaven gerne geben, weil das haben sie auch verdient. Sie haben auch viele Ausfälle gehabt und auch schwerwiegende Urbas, Jensen, Weise, das waren keine Mitläufer, Conrad. Mhm. Und 1 würde ich ihnen gerne geben. Wie gesagt, wenn es auf Kopf ankommt, kann es auch mal ganz schön lang werden, die Serie, ja.
Ist witzig, wir haben uns ja alle vorab auch schon Gedanken gemacht und ich habe bei der Serie tatsächlich schon ein bisschen ein engeres Gefühl. Also ich glaube tatsächlich, das könnte in 7 gehen und dadurch, dass es jetzt bei euch auch noch keiner gesagt hat, sage ich das jetzt einfach mal. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, also wenn Bremerhaven relativ schnell checkt, wie Mannheim in den Playoffs funktioniert und sie die auch relativ schnell ärgern können, kann ich mir sehr gut vorstellen bei Bremerhaven, dass sie da Mittel finden, weil es einfach so eine unangenehm zu spielende Mannschaft ist. Und dann sage ich einfach mal, Mannheim allerdings in 7. Und es wird eine richtig lange und teilweise vielleicht sogar spielerisch jetzt vielleicht nicht so schön anzusehende Serie, weil halt einfach, wir haben es ja schon gesagt, wir den Stil von Bremerhaven auch kennen. Und ja, ich sage Mannheim in 7. Habt ihr noch was zu der Serie, was ihr sagen möchtet, bevor wir weitergehen?
Ein Quiz habe ich wieder hier.
So, auf das habe ich doch gewartet. Let's go.
Der blockstärkste Mannheimer liegt in der Liga auf Platz 8 mit 66 Blocks. Einen hinter Justin Brown, den kennt ihr auch ganz gut. Einen vor Thomas Larkin. Wer ja ist das?
Müsste Dan Renouf sein.
Tommy?
Ich sag Lukas Käble.
Helmut, magst du auch einen Tipp abgeben?
Ich hätte jetzt auch an Renouf gedacht, ehrlicherweise.
Renouf ist auf Platz 23 mit 50 Blocks. Auf Platz 8 Nick Mattinen.
Okay.
Da kann man sich täuschen. Da kam man nicht aus dem Weg.
Ja, also da ist er 66 Mal nicht aus dem Weg gekommen. Aber nein, also völlig, völlig überraschend für mich auch. Also ich wäre nie. Renouf, Käble, absolut. Vielleicht sogar ein Stürmer. Plachter, Greco, weiß nicht. Aber auf Mattinen wäre ich nie gekommen.
Ich glaube, er hat zumindest von diesen 66 ist er relativ selten auf ein Knie runtergegangen. Liegt wahrscheinlich daran, dass er den anderen Gegner gut vorm Tor weggedrückt hat und weil er einfach so einen großen Körper hat, nimmt er immer noch genug Fläche weg, dass er dann doch erwischt wird. Aber wäre auch jetzt, ich hätte jetzt auch zuerst an Renouf gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich wollte nicht das Gleiche sagen wie Ernst. Ja, vielleicht hat Lukas Käble noch eine Chance.
Ja.
Aber anscheinend haben wir uns dann alle vertippt.
Aber es ist auch witzig, dass wir alle einen ähnlichen Eindruck hatten, ne? Ich meine, so kann man sich täuschen. Statistiken.
Mhm.
Ja.
Ja, aber man sieht halt auch, Statistiken sagen nicht alles aus. Also.
Ja, oder wir sehen nicht richtig hin. Das kann natürlich auch sein.
Das werde ich jetzt genauer betrachten in der Viertelfinalserie.
Ja. Ja, dann schauen wir weiter. Platz Nummer 3 gegen Platz 6. Straubing Tigers gegen die Eisbären Berlin. Ich meine, ihr habt es bei euch im Podcast ja auch schon oft analysiert, die Eisbären. Schwierige Saison, Tommy. Aber trotzdem habe ich jetzt immer so das Gefühl, die Eisbären, das ist einfach ein Playoff-Team. Für mich, ich sage immer auch bei uns, eigentlich egal, wie die in die Playoffs kommen. Wenn dann Playoffs sind, sind sie da. Wie siehst du es, die Eisbären Berlin?
Ja, den Gedanken kann man schon immer haben, aber irgendwie die Jahre davor hatte ich schon das Gefühl, dass es für sie nicht ganz unwichtig war, wie sie in der Hauptrunde abgeschlossen hatten. Also es ermöglicht dir einfach deutlich mehr, das Heimrecht dann auch auszuspielen in den Serien. Und auch die Spiele davor waren natürlich sehr, sehr viele Verletzte, muss man auch dazu sagen. Also sie hatten genauso wie mit Nürnberg wahrscheinlich das größte Verletzungspech dieses Jahr in der Hauptrunde. Und es hat ihn nicht in die Karten gespielt. Aber es gab dann doch auch etliche Spiele, wo ich sage, okay, jetzt wären sie eigentlich schon wieder ziemlich genesener, wo man auch dieses Berliner Eishockey wieder erwarten hätte können. Aber auch da haben sie nicht ganz so zu sich gefunden, ja, wie sie sich das auch selber gewünscht hätten. Von daher sage ich mal, sie sind dieses Jahr nicht so in den Flow gekommen. Der Zauber ist noch nicht so vorhanden wie letztes Jahr. Jetzt die letzten beiden Partien haben sie es wieder deutlich öfter ja, aufblitzen lassen, was eigentlich in ihnen steckt. Aber ich glaube, diese Serie oder generell auch die Saison und dieses Matchup, das ist jetzt endlich mal zustande gekommen, damit Straubing diese Serie gegen Berlin auch mal brechen kann. Ich war selber einmal Teil davon. Wir hatten zwar nur eine Pre-Playoff-Serie, aber da mussten wir uns auch den Berlinern geschlagen gegen. Ansonsten haben immer die Berliner gewonnen und irgendwann ist es auch Zeit für die Straubinger, diese ewige Serie gegen Berlin zu brechen. Und da, glaube ich, spielt es auch ganz gut in die Karten, dass du auf Platz 3 gegen 6 startest, du das Heimrecht hast und dass Berlin einfach nicht diesen Schwung dieses Jahr generell hat, den sie haben. Ob sie den sich aneignen können, zuzutrauen ist es ihnen. Aber es ist jetzt auch nicht ganz ungewöhnlich, dass man nach 2 Meisterschaften in Folge mal eine wieder auslässt.
Ernst, schaut natürlich zu dir auch, weil ich ja weiß, dass du sehr gerne auch nach Berlin fährst, schätzt da auch die Arena sehr. Wie siehst du diese Serie? Wie gesagt, du bist ja vor Ort. Ich glaube, du bist ja auch für Fotos, stehst du zur Verfügung dann in der Uber-Arena, ne? Wenn du auf der Lüster anreist, ist ja klar.
Also natürlich, aber um das geht es jetzt vorrangig erstmal überhaupt gar nicht.
Wenn der Ty Ronning dich dann nach einem Foto fragt, oder?
Ty Ronning, natürlich.
Müsste früh natürlich in der Arena sein, ne? Kennt ihr ja.
Ja, ganz, ganz, ganz früh, damit man Autogrammwünsche wirklich auch noch entgegennehmen kann. Quatsch beiseite. Es ist tatsächlich so, wenn ich mal ehrlich bin, der Thomas hat vieles gesagt, was dem ich zustimme, Verletzungspech. Aber irgendwie war diese Dominanz heuer gar nicht so zu erkennen. Und das zeigt sich bei mir ganz, ganz stark an den Special Teams. Waren für Berliner Verhältnisse der letzten Jahre sehr schwach. Und natürlich hast du das Meister gehen. Und man hat jetzt vor allem nach der Olympiapause gesehen, was an Qualität in dem Kader nach wie vor steckt. Es wurden die wichtigen Spiele tatsächlich zur richtigen Zeit gewonnen. Aber ich bin mir eben nicht sicher, ob in Berlin das tatsächlich jetzt bis zum Ende der Saison ausreicht. Und du hast mit einer Sache zu knabbern, die vielleicht sogar wichtiger ist als alles andere. Du hast Jonas Steppmer als Nummer-1-Torhüter. Ein zweifelsfreien Super-Torhüter. Aber sollte mit Jonas Steppmer was sein, musst du Lennart Neisse reinstellen, einen 19-jährigen Torhüter, da Jake Hildebrand verletzt ist. Und das wiederum macht ja auch einen riesen Druck auf Jonas Steppmer. Jetzt fang dir mal ein Ei, fangen an zu schwimmen, könnte das sehr, sehr gefährlich werden für die Berliner.
Stefan, du hast ja bei uns auch Berlin sehr kritisch beäugt im Podcast. Wie siehst du die Berliner in den Playoffs?
Ja, seitdem läuft es natürlich besser bei Berlin.
So.
Ist ja klar, wenn man sich einmal aus dem Fenster lehnt. Es ist halt geil. Irgendwie, für mich ist der deutsche Meister das Dark Horse in der Playoff-Serie. Ich möchte es auch begründen, weil, wie ich in unserer Analyse schon gesagt habe, vor ein paar Jahren habe ich auch die ganze Saison gewartet, dass die Eisbären, dass der Knoten platzt und habe gesagt, jetzt geht's los. Aber für mich hat jetzt klar über die Jahre auch gezeigt, wenn eine Mannschaft so viel Verletzungspech hat und über das Jahr nicht mal in den Fluss gekommen ist, nicht mal eine Serie gestartet hat, dann tun sie sich extrem schwer, in den Playoffs das zu tun. Und jetzt das große Aber, seit der Pause sind sie wirklich stark. Es waren jetzt 6 Siege, 2 Niederlagen, 5 Siege am Stück. Und wenn man jetzt alleine die letzten Spiele anschaut, in Köln, zu Hause gegen Mannheim, zu Hause gegen München, alles Siege. Und das ist natürlich ein Brett. Und mit so einer Brust in die Playoffs zu gehen, das hat Straubing seit der Pause nicht vorzuweisen. Und gerade jetzt gegen München die klare Niederlage. Ich habe auch extra zum Ernst gesagt, ich habe dich extra danach nicht gleich angerufen oder habe dir geschrieben, ich habe dir ein paar Tage Zeit gelassen. das war ein Spiel ohne Wert. Das ist ein Muster ohne Wert prinzipiell. Es war einfach zu hoch, zu klar und es hat halt einfach in München alles geklappt. Und von daher, da kannst du ein Ei drüber machen. Aber es ist ein verlorenes Spiel. Dass du gegen Köln verlierst, geschenkt, haben viele, viele andere Mannschaften dieses Jahr. Aber es war gegen Dresden nicht deutlich. Es war gegen Schwenningen knapp. Es gegen Fishtown war für mich die beste Leistung aus diesen letzten 5 Spielen. Und ja, da ist es halt dann so eine Sache, ob sich Berlin vielleicht provozieren lässt. Ich meine, sie haben sehr viel, sie haben 15 5-Minuten-Strafen dieses Jahr und 3 20-Minuten-Strafen. Das ist schon ziemlich viel, aber davon ist halt dank Mannheim halt auch da schon ein ganzer Haufen dabei. Haukeland mit 90% dieses Jahr Fangquote, das ist unter seinen, unter dem, was er kann, sagen wir es mal so. Es ist für mich eine Serie, die sehr, sehr spannend wird. Das ist für mich die, mit der Münchner Serie, die engste Serie. Aber also ich kann mir da wirklich von einem Spiel Berlin in 5 bis Straubing in 5 irgendwie alles vorstellen. Mhm. Ich habe da nichts rausgelesen, wo ich sage, da ist einer super viel besser. Also Berlin hat das bessere Penalty Kill, 81-75 von Straubing. Ja, andersrum, glaube ich, oder? Da muss man schauen, ob hier mein Aufschieb stimmt. Dann haben wir Powerplay 15-29%. Also genau umgedreht. Also Special Teams kann man da auch nicht wirklich was ausmachen. Sie spielen beide gerne vom Point, haben sehr starke Leute an der blauen Linie. 3,4-2,9 Tore, 3,3-3,0 Tore. Also es ist auf allen Ebenen wahnsinnig ausgeglichen und ich glaube, da kann so ziemlich alles passieren. Ich weiß nicht, also wir haben ja hier 2 Straubinger Ikonen. Was denkt ihr denn? Wo geht's da hin in der Serie?
Ich glaube, ich gehe gleich mal dazwischen, wenn du Serien ansprichst, weil ich finde, 9 aus 11, was Straubing jetzt hatte aus den letzten 11 Spielen, ist jetzt keine so schlechte Serie. Natürlich, dieses eine Spiel gegen München, nehmen wir mal raus, deutlich zu hoch, aber da ist München alles gelungen und Straubing hat einen richtig schwarzen Tag und an der Motivation hat es nicht gelegen, denn ich glaube, die war riesengroß, um den Platz 2 zu erreichen. Dann irgendwie gegen Köln zu verlieren, da würde ich jetzt auch mal sagen, ist kein Beinbruch, denn Köln hat dieses Jahr immer geschafft, irgendwelche Spiele zu gewinnen, egal wie. Das Einzige, was mir Sorgen macht, obwohl ich glaube, dass Straubing diese Serie gewinnen wird, und zwar, ich sage schon mal, in 7. Straubing gewinnt in 7, aber das Einzige, was mir Sorgen macht, ist, dass Straubing zu wenig gegen Top-4-Teams oder gegen diese Top-Teams hat man zu wenig Siege geholt. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich sage, das spricht absolut gegen Straubing. Aber ich glaube, Serien sind eben da, um gebrochen zu werden. Und das ist eine ewige Serie gegen Berlin, wo man immer unterlegen war. Und dieses Jahr erwischt man endlich mal Berlin nicht in Topform. Straubing hat gezeigt, dass sie speziell am Anfang des Jahres waren sie in absoluter Topform. Jetzt waren sie für mich eigentlich auch in Topform, auch wenn Spiele da manchmal eng waren. Aber man hat Wege gefunden, um zu gewinnen. Nur die letzten Beispiele muss man mal außen vor lassen. Also die haben schon oft genug gezeigt, dass sie wirklich auf Top-Niveau spielen können. Und ich glaube generell, die Götter sind jetzt mal für die Straubinger dieses Jahr. Und deswegen geht es in 7 Spielen besonders spektakulär. Da kann nämlich alles passieren, ob viele Fights oder auch mal ein 9-1 oder was weiß ich was. Aber in 7 geht es dann nach Straubing.
Ja, ich gehe ähnlich ran wie der Thomas, aber unter der Prämisse, was mir bei Berlin sehr, sehr stark aufgefallen ist, da ich bei den Eisbären fast jedes Spiel ganz genau angucke. Die Eisbären haben ein Riesenproblem in der Defense und zwar mit dem Speed. Ich nenne jetzt bloß 4 Namen. Kai Wissmann ist nicht der Schnellste, Markus Niemeleinen ist nicht schnell, Adam Smith ist nicht schnell. Und dann hast du noch einen Jonas Müller, der dieses Jahr für den ein oder anderen groben Klops zuständig war. Und Straubing spielt Powerhockey. Speed, Speed, Speed. Und ich glaube, wenn Straubing Spiel 1 zieht, und zwar mit viel mit Schnelligkeit, mit aggressivem Vorcheck kannst du die Eisbären unter Druck setzen. Und zwar auch permanent. Und du hast einen Unterschied im Vergleich zu den letzten beiden Jahren, denen ja die Eisbären nicht unbedingt spielerisch immer das bessere Team waren, aber in entscheidenden Phasen das Tor gemacht haben. Du hast diesmal die Unterschiedsspieler auch mit drin. Du hast den Nick Halloran, der ein Spiel entscheiden kann. Du hast den Tyler Madden, der gut ist dafür. Du hast Marcel Brandt, der an der Blauen brutal stark ist. Auch ein Zachary Leslie, der die Scheibe gut verteilen kann. Also ich glaube, dass die Straubing Tigers eine Riesenchance haben, die Serie heuer zu brechen. Ich glaube, dass viel auf die ersten beiden Spiele drauf ankommen wird. Sollte Straubing gleich mit einem Heimsieg starten, gehe ich mit Thomas mit und sage Straubing, aber nicht in 7, sondern in 6 Spielen.
Stefan.
Ja, da muss ich um Hilfe bitten. Glaubt ihr, dass Straubing... Bitte?
Frag den Tommy.
Ja, genau. Glaubt ihr, dass Straubing gegen Berlin in der Härte mithalten kann?
Ja, denke ich schon. Also ich finde, Berlin hat gar nicht so viel Härte, wie man immer denkt. Es kommt eigentlich hauptsächlich von 2 Spielern.
Sie können schon,
aber für mich ist eigentlich eher so, Bergmann und Veilleux sind eigentlich für mich die beiden, die so richtig, richtig hart spielen können, aber die natürlich auch immer so an der Grenze sind, dass es auch mal schnell Strafzeiten geben kann, und das würde Straubing definitiv in die Karten spielen. Ansonsten glaube ich nicht, dass dieses Jahr Berlin so viel Härte ab kann, allein jetzt der Verletzungshistorie das mal. Mhm. Von daher.
Jonas Müller kann schon auch hart spielen.
Ja, definitiv. Also er spielt schon hart, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so wie Veilleux, der dir so wehtun kann, dass du dann vielleicht auch nicht mehr weitermachen kannst.
Ja, oder halt einfach zumindest ein paar schlaflose Nächte hast.
Mhm.
Ja, ich habe bis zum Ende echt gegrübelt. Ihr habt beide Straubing genommen und ich gebe euch das sehr gerne. Ich sehe das auch wirklich, die Chance ist so groß wie da noch nie. Aber ich gehe mit Berlin in 6. Ich glaube auch an eine lange Serie. Ich würde aber kein Geld drauf wetten. ich muss jetzt irgendwas sagen, und das war wirklich, ich hatte jetzt bis zum Beginn des Podcasts, hatte ich da nichts stehen.
Mhm. Ja, interessant. Also ich finde die Serie auch sehr, sehr schwer zu tippen. Ich gehe sogar noch weiter als Ernst, weil du ja gesagt hast, dass die ersten 2 Spiele entscheidend sind. Ich glaube, das erste Spiel in Straubing wird sehr entscheidend sein. Würden das die Berliner ziehen, glaube ich, dass sie auch mit der Erfahrung, und ich glaube, in der Serie geht es wirklich viel auch über Kopf, weil Ernst, ne, die Serie kennen wir. Jetzt hat Stefan schon gesagt, Berlin in 6, das wäre auch mein Tipp gewesen, aber da gehe ich dann auch noch weiter. Ich sage tatsächlich Berlin in 5. Kopfnicken bei allen. Wahrscheinlich so ein bisschen, oh Gott, was redet der jetzt?
Ja, mutig. Will ich aufbauen, weil ich bin natürlich der Meinung, dass meine Tipps absolut richtig sind. Ich würde Geld drauf wetten, aber... am Ende wieder leer ausgehen, ja.
Ja. Stefan.
Es kommt eh anders, aber ich finde es cool, einfach auch mal da. Man weiß es nie. Head-to-head ist 3-1 Straubing, oder?
Ja.
Ich finde es cool, wir haben unterschiedliche Tipps. Dass sie gegen die Nicht-Top-6-Gegner häufig gewinnen können. Also, es spielt ihnen ja in die Karten. Oder gegen die Nicht-Top-4-Gegner. Also, von daher.
Ja.
Spielt sie in die Karten.
Ja. Ich glaube, sie müssen ihr Powerplay durchbringen, das ist schon wichtig. Wenn Straubing das Powerplay durchbringt, also ich habe es jetzt gerade nochmal gecheckt, 29% in diesem Jahr, das ist schon sehr, sehr gut.
Ja. Dann schauen wir zur letzten Serie, die lustigerweise auch 3-1 im Head-to-Head in der Hauptrunde abgelaufen ist. München gegen Ingolstadt. Platz Nummer 4 gegen 5 und ja, da muss ich natürlich Stefan fragen, weil wir da ja auch am nächsten dran sind tatsächlich. München gegen Ingolstadt, jetzt auch gerade bei Straubing gegen Berlin angesprochen hat, ist es vielleicht auch ein bisschen eine Kopfgeschichte? Ich glaube, ja, das Finale vor ein paar Jahren ist schon noch auch sehr präsent in Ingolstadt.
Ja, also eine Finalniederlage ist, der Stachel sitzt sehr lange tief, das ist klar. Also ich erinnere mich auch, wo wir gegen Mannheim das Finale verloren haben, da denke ich auch immer noch höchst ungern zurück und es ist schon ein paar Jährchen mehr her als
2019, ja.
Ja, also da fehlt dir auch was an Passion, wenn du das abhaken kannst, einfach so.
Ja, aber spielt das eine Rolle in dem Viertelfinale, deiner Meinung nach?
Ich glaube nicht. Ich glaube, so Spieler wie Maxi Kastner jetzt zum Beispiel, der ja dann Finals MVP geworden ist, für den eventuell schon. Der kann sich da vielleicht nochmal extra Energie rausziehen. Ich würde tatsächlich eher sagen, dass die Performance dieses Jahr da mehr Push gibt, als dass es irgendwie der Groll von Ingolstadt ist, weil da ist schon auch viel Mix jetzt drin gewesen. Genauso wie in München. Und eben, wie du gesagt hast, München hat 3-1 dieses Jahr diese Serie gewonnen und hat, glaube ich, zu Hause kein Gegentor gegen Ingolstadt gefangen. Musste ich mal nachschauen, das Head-to-Head nochmal. Ich glaube, dass das präsenter im Kopf ist als ein Finale von vor 3 Jahren.
Ernst?
Ja, was bei mir vor allem die letzten Wochen so auffällt, die Trendkurven. Also München hat sich peu à peu in die Saison reingearbeitet und phasenweise wirklich sehr, sehr begeisterndes Eishockey gespielt, während bei Ingolstadt eigentlich so nach der Olympiapause die Formkurve nach unten gezeigt hat. Und was für mich ganz, ganz prägend und vor allem in dieser Serie extrem wichtig sein wird, ist die Torhüterposition. Du hast auf Münchner Seite mit Bibeau einen der besten Torhüter der DEL stehen. Und in Ingolstadt, es tut mir leid, liebe Ingolstädter Fans, aber für mich ist ein Devin Williams oder auch ein Brett Brochoux DEL-Durchschnitt. Und unter allen Teams, die im Viertelfinale stehen, finde ich, haben auch die Ingolstädter das schlechteste Goaltending. Und ich glaube, das ist in einer Playoff-Serie durchaus nicht unwichtig. Und sobald man Riley Barber ein bisschen unter Kontrolle bringen kann oder Alex Breton, wird's verdammt schwierig, dass Ingolstadt gegen eine homogene Münchner Mannschaft, die hart spielen kann, die Erfahrung drin hat, den wiedererstarkten Patrick Hager als Leader hat, glaube ich, ist es verdammt schwer, gegen die Red Bulls mit Heimvorteil zu bestehen.
Um das Ganze ein bisschen auch, was ihr sagt, zu unterstreichen, für dich, Tommy, 25.09.25 das letzte Mal, dass Ingolstadt gegen München gewonnen hat, zu Hause 6-3. Stefan hat es richtig gesagt, München mit einem 2-0 und einem 4-0 zu Hause gegen Ingolstadt ohne Gegentor. Spielt es für dich eine Rolle?
Ich glaube, es spielt schon eine untergeordnete Rolle, aber jetzt keine riesige Rolle, weil in die Playoffs, glaube ich, solltest du jetzt speziell als Ingolstädter nicht daran denken, was in der Vergangenheit war. Du weißt natürlich, dass du nicht so gut agiert hast gegen Münchner, wie du es gerne hättest, speziell in den Derbys. Aber grundsätzlich weißt du, dass auch in den Playoffs die Karten wieder neu gemischt werden. Du weißt natürlich, welche Qualität du im Kader generell hast. Ingolstädter hatten ja auch noch wirklich sehr, sehr gute Chancen, sich unter den Top 3 zu festigen. Haben dann relativ früh oder sind eigentlich sehr, sehr schlecht nach der Pause eigentlich wieder in Spielbetrieb gestartet. Das hat ihnen dann schon einige Plätze auch gekostet. Aber du weißt, welche Qualität in dir steckt. Und ich finde, München hat sich schon wieder zu einem ernstzunehmenden Titelkandidaten irgendwie hochgearbeitet. Aber für mich sind die jetzt nicht unantastbar. Also ich glaube auch, dass die Torhüter-Position sehr entscheidend sein wird. Ist aber auch für mich eine Serie, obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass München die Serie auch entscheiden wird. Aber irgendwie könnte da auch alles passieren. Also ich glaube, Ingolstadt ist unterlegen, aber ich traue ihnen trotzdem alles zu. Man hat natürlich außergewöhnliche Spieler im Kader. Breton in der Verteidigung, wir haben heute viel über Speed gesprochen. Er hat definitiv den Speed, den man gerne sehen möchte bei einem Verteidiger. Aber um das grundsätzlich mal zu erklären, der Speed ist gar nicht immer so entscheidend, weil viele, die gar nicht so viel Speed haben, die haben einfach ein ungemein gutes Stellungsspiel und die lösen dann diese Situation einfach mit ihrer Cleverness auch. Aber er kann halt mit seiner Geschwindigkeit kann er halt nach vorne auch ungemein viel gestalten, kann sich immer wieder einschalten und ist dadurch auch sehr, sehr gefährlich als Verteidiger und nicht umsonst einer der punktbesten Verteidiger jetzt über die letzten 2 Jahre gewesen. Also entweder, ich weiß nicht, letztes Jahr, glaube ich, war bester Verteidiger oder Matuschkin war bester Verteidiger. Dieses Jahr war er punktgleich mit Mettinen, der jetzt nur vor ihm gelandet ist, weil er 20 Tore erzielt hat. Also der ist schon ein außergewöhnlicher Spieler. Das hat München nicht ganz so im Kader. Ryan Murphy natürlich schon sehr, sehr gut auch. Aber da sehe ich Breton vorne und grundsätzlich im Sturm ist schon extrem viel Qualität bei Ingolstadt. Aber irgendwie sehe ich dann München jetzt, so wie sie sich gefangen haben über das ganze Jahr, über die mussten auch erst richtig zusammenwachsen, auch mit dem Trainerteam, glaube ich. Es war schon auch was, wo man sich kennenlernen musste. Und dann auf der Torhüter-Position, glaube ich, war es schon nochmal gut, dass man mit Mibo jemand bekommen hat, der die absolute Nummer 1 auch sein kann, aber man hat immer noch einen Matthias Niederberger in den Reihen, der dann natürlich auch im Tor stehen kann und auch weiß, wie man am Ende den Titel gewinnt. Also es ist nicht so, dass da generell, da ist schon genug Qualität drinnen. Aber ich finde, die Münchner Mannschaft ist für mich ein bisschen homogener einfach, als jetzt die Ingolstädter in den letzten 1-2 Monaten aufgetreten ist. Mhm.
Stefan, ist das auch der Trend, der für München spricht und vielleicht auch die in dieser Saison wirklich krasse Heimstärke?
Heimstärke ist definitiv ein Punkt, ja. Und ja, wie angesprochen, Niederberger, ich denke, den werden wir diese Serie auf keinen Fall sehen, höchstens in den Finals, dass er wieder auf der Bank sitzt. Aber seitdem Bibo da ist, ist München die beste Verteidigung der Liga. Ich glaube sogar unter 2 Gegentorschnitt. Das ist schon... Ja, nein, es muss noch weniger sein.
1,92 hat er.
Ist er generell, ja, genau. Ja, naja. Und das, also es sind zwei verschiedene Ansätze. München ist nicht so gefährlich vom Point. Die schauen viel, dass sie aus dem Slot und von links schießen. Da sind sie einfach mit Eisenschmied zum Beispiel einfach immer noch eine Waffe. Tun sie aber halt natürlich schwer, wenn du die Gefahr von der Blauen nicht so kreierst, dann zieht sich der Gegner auch gerne mal ein Stück weiter zurück, dann hast du Schwierigkeiten, in den Slot reinzukommen. Ingolstadt ist da das Gegenteil, die suchen mehr Schüsse vom Point und haben richtige Blockmonster auch drin. Also es sind 3 Ingolstädter unter den Top 10 bei den Blocks, Ellis und Hüttl auf 3 und 4. Da musst du vorbeikommen, du musst einen Weg finden. Da finde ich Murphy einen der besten der Liga, ehrlich gesagt, weil er es irgendwie schafft. Und Tommy, du bist Verteidiger. Ich weiß es nicht. Manche haben das einfach drauf, die kriegen die Schüsse durch. Oder halt eben sehr gut, dass sie einen Schläger anspielen. Und ja, Breton schafft es, die Schüsse aufs Tor zu kriegen und Murphy auf den Schläger tatsächlich eher. Und die sind halt dann noch schwerer zu blocken, finde ich. Oder liege ich da falsch?
Nee, kann ich mit dir mitgehen. Also ich bin ja gelernter Stürmer, habe jetzt bloß die letzten Jahre hauptsächlich dann Verteidiger gespielt. Aber ich habe es nicht hinbekommen, am Stürmer richtig vorbeizuschießen. Es ist eine große Kunst, können auch nicht viele und die, die es können, sind auch meistens dann sehr begehrte Verteidiger. Es ist schwieriger für einen Torhüter, die Schüsse zu halten, wenn die dann nochmal über den Schläger abgefälscht werden, ob das jetzt auf dem Eis ist oder in der Luft. Aber ich glaube, die Kunst liegt generell einfach darin, die Schüsse durchzubekommen. Und ja, Murphy verkauft mir das Ganze noch ein bisschen besser. Er nutzt noch bessere Winkel. Breton setzt da mehr auf sein schlittschläuferisches Vermögen. Sind aber beide exzellent in der Hinsicht. Also ich glaube, sie sind ein bisschen andere Spielertypen, aber sind sehr gut. Ich finde, Leon Hüttl ist auch einer, der die Schüsse ganz gut vorbeibekommt. Also da haben sie für mich 2 Leute, die eigentlich sehr gefährlich sind an der blauen Linie. Das ist bei München ist schon...
kann schon auch, also...
Ja, der auch, aber die beiden stechen jetzt wirklich heraus. Das jetzt bei München ist es jetzt hauptsächlich Murphy, ansonsten sehe ich das bei den anderen Verteidigern nicht so, aber weil es eben so schwer ist, also es sind exzellente Verteidiger, aber ist auch der Grund, warum natürlich Brooks in Powerplay dann oben am Point spielt und da kein anderer Verteidiger. Also das ist einfach sehr, sehr schwer und können nicht viele. Deswegen sind dann die Aufstellungen immer verschieden auch.
Ja, es ist halt generell, was ein Unterschied ist. Ingolstadt hat sich gegen die Top 6 jetzt auch zuletzt sehr schwer getan. Mhm. Gegen die Top 6 seit der Olympiapause sind sie 0-3 und nur gegen Köln haben sie überhaupt das Tor getroffen. Man muss aber auch dazu sagen, dieses 4-0 in München, das war ein 1-0 bis 2 Minuten vor Schluss, glaube ich. Mhm. Das verfälscht den Blick schon auch gewaltig. Es ist ein ganz enges Höschen, würde ich sagen.
Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, wenn man mal die Statistiken jetzt außen vor lässt, welche Personen auch hinter der Bande stehen. Und für mich ist Mark French schon über die letzten Jahre einer der besten Trainer der Liga. Und der auch immer wieder gezeigt hat, dass er seine Mannschaft taktisch dementsprechend so einstellen kann, dass man auch mal ein großes Team oder ein besseres Team irgendwie knacken kann. Also dazu sind sie in der Lage. Das heißt nicht, dass sie es schaffen und mein Tipp wird sich deswegen nicht ändern. Aber es ist ihnen auf jeden Fall zuzutrauen, dass Mark French da so als Trainerfuchs nochmal so einen Kniff irgendwie findet, um dann irgendwie die Münchner zu knacken. Und ich bin auch einer, der gerne mal mit dem Karma geht. Ich fand, letztes Jahr waren sie eigentlich besser als Köln, hatten auch einen der besten Torhüter in den Playoffs, muss man auch dazu sagen, sind aber trotzdem ausgeschiedene, weil irgendwie auch bei Köln das sehr gut funktioniert hat, sich dann ins Finale zu mogeln. Und vielleicht ist es ja dieses Jahr dann bei Ingolstadt auch so. Aber ich ändere meinen Tipp deswegen auch nicht, gell?
Also ich gehe mit dir mit bei French. Unheimlich sympathischer Trainer. Und ich glaube, der hat echt so ein Händchen für die Spieler, für das Zwischenmenschliche. Aber ich finde, er ist besonders gut, wenn es läuft. Wenn es nicht so läuft, hat er, finde ich, ein bisschen Probleme. Du hast oft gemerkt, wenn Ingolstadt einen Slump hat, die haben echt hart gearbeitet, um da wieder rauszukommen. Und da finde ich andere Trainer teilweise besser. Ich glaube, wenn eine Mannschaft funktioniert, ist er der Beste, diese am Laufen zu halten, tatsächlich. Und er hat sicher taktische Kniffs, die echt herausragend sind. Ich bin sehr gespannt, wie sich Ingolstadt fokussiert auf die Playoffs. Man hat ja auch schon gehört, es gibt Trainertypen, die vor den Playoffs sehr, sehr stark auf Kondition bolzen. Und da kann man natürlich auch am Ende der Hauptrunde dann auch mal ein paar Spiele auslassen, eventuell. Und gerade diese Niederlagen waren mit späten Treffern. Das kann darauf hindeuten, dass sie vielleicht wirklich Kondition gebolzt haben. Da müsste man halt Mäuschen spielen. Da kann man nicht dahinter blicken.
Jens, was sind deine abschließenden Gedanken für diese Serie? Wird es ein Coaching-Duell vielleicht? French gegen David?
Durchaus möglich. Mark French, ihr habt es sehr schön ausformuliert, sowohl der Thomas als auch du, Stefan. Einer der Top-Trainer der DEL. Oliver David hat sich reingearbeitet. Sah am Anfang für mich ganz, ganz schwierig aus, muss ich ehrlich sagen. Hat aber gezeigt, dass er ein guter Coach ist. Hat auch einen sehr, sehr guten Assistent-Coach mit Rob Liesk. Aber ich glaube tatsächlich, die Klasse und auch der Heimvorteil und die Heimstärke der Red Bulls werden am Ende dafür sorgen, dass die Red Bulls mit 4-2 Siegen ins Halbfinale einziehen werden.
Also wenn ich mich rein aufs Coaching-Duell beziehe, würde ich den Punkt sogar Mark French geben, aber vielleicht ist es auch dem Ganzen geschuldet, dass ich Oliver David noch gar nicht so richtig einschätzen kann. Kann einerseits sehr, sehr gut sein oder vielleicht ist es auch die große Kunst von ihm, dass er dieses Pokerface besitzt, dass er überhaupt nicht lesbar ist. Wahrscheinlich die Jahre hinweg hat Mark French doch sehr, sehr gute Arbeit geleistet und für mich auch ein absoluter Sympathieträger, wo ich aber auch schon gehört habe, dass der sehr, sehr hart sein kann in der Kabine. Also schon auch jemand, der dann gerne mal den Jungs auch sagt, bis hierhin und nicht weiter. Also eine absolute Autoritätsperson auch. Aber ich finde, mit Bibo in den Reihen hat sich die Mannschaft einfach so gefestigt und auch die Die Führungsspieler sind noch mehr zur Geltung gekommen. Auch De Sousa jetzt wieder zurück gewesen nach der Verletzung, der wieder sehr gut eingeschlagen hat. Und ich glaube, dass in der Serie ist, ehrlich gesagt, für mich eigentlich auch alles möglich. Ich könnte sogar über 7 gehen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es München in 5 macht.
Stefan?
Ja, verdammt.
Ja, ich kenne es gerade mit vorweggenommenen Tipps. Ich muss meinen jetzt auch noch ändern. Aber da sind wir uns auch nicht. Das ist ja interessant.
Ja, da sind wir uns echt alle einig. Ich habe auch München in 6. Ja, ich kann mal eigentlich, also München 5, 6, 7. Ich glaube am Ende, die Verteidigung ist bockstark in München und mit Schmitz sicher nicht schlechter geworden. Die sind da brutal tief besetzt. Auch Philipsen mit U23 macht kaum Fehler. Und das ist, glaube ich, die größte Auszeichnung, was du in dem Alter in der ersten DEL-Saison auch machen kannst. Ich glaube nicht, dass Ingolstadt München knackt defensiv.
Ja, schwierig. Also ich glaube definitiv nicht, dass es in Spiel 7 geht. Ich hätte jetzt tatsächlich auch gesagt, München in 5. Ja, ich bleib dabei.
5 ist schon brutale Watschen. Also das.
Ich sehe halt einfach, ich also bei dem Duell extrem, so wie es auch Ernst eingangs gesagt hat, dieses Torhüter-Duell. Bibo ist einfach eine Wall. Das ist einfach. Du hast bei München direkt gesehen, als er ankam, was er für einen Impact auch auf die Verteidigung hatte. Es hat am Anfang ein bisschen gedauert, aber München hat sich immer mehr gesteigert. Und von hinten raus. Und das hast du jetzt vor allem nach der olympischen Pause gesehen, wie sie sich präsentiert haben. Und da sehe ich einfach so die Pluspunkte auf Münchner Seite. Plus diese Heimstärke. Und wie gesagt, also Bibo ist für mich da der Faktor in der Serie.
Ich glaube tatsächlich, dass es auf die Münchner Chancenauswertung ankommt, auf die Effizienz vorne. Weil ich glaube, sie sind für mich die beste defensive Mannschaft in den verbleibenden Playoffs. Aber sie haben dieses Jahr einige Spiele gehabt, wo es vorne nichts ging. Und das wird entscheiden, glaube ich.
Ja, interessante Tipps. Wir werden es natürlich entsprechend abgleichen, wie viel Ahnung wir alle haben.
Das wird wieder mal ein Desaster.
Ach, also wir haben ja wirklich auch sehr viele verschiedene Tipps. Also insofern wird es schon passen. Wir kommen zum Abschluss dieser Episode. Da freue ich mich schon sehr drauf auf unsere Keyplayer für diese Runde, für die Playoffs. Und da haben wir es so gestaltet, dass ihr quasi als Hockey-Analyst-Team eure Keyplayer präsentiert und der Stefan für uns, für Bulli. Und ich jetzt an dich, Ernst und Tommy übergeben. Was habt ihr euch so überlegt?
Ja, Tommy, fang doch du mal an, hau deine Leute raus.
Wo soll ich anfangen? Bei welcher Serie? Bei welchen Teams? Ganz egal.
Das ist ganz egal. Einfach da.
Ich roll von hinten wieder auf, wo wir eigentlich gerade stehen geblieben sind. Ich würde sagen, gibt natürlich immer verschiedenste Spieler, die man herauspicken kann, aber wir wollen uns ja nur auf eine beschränken. Da kriegen wir, glaube ich, dann eben auch verschiedene Möglichkeiten. Oder ich sehe schon, der Stefan lachte, der hat manchmal auch zwei. Aber ich versuche es hier mit einem zu machen. Und ich würde sagen, für München, glaube ich, derjenige, der die Wende gebracht hat, war der Torhüter. Deswegen gehe ich hier mit Bibo. Bei Ingolstadt ist es für mich, ja, man könnte jetzt sagen Riley Sheen, aber ich glaube, er hat in den letzten Wochen nicht so performt wie geplant. Ich glaube, bei ihm ist so ein bisschen die Luft raus. Deswegen Alex Breton.
Meintest du Riley Barber oder Riley Sheen, Tom?
Ja, ich meine Riley Barber natürlich. Den habe ich schon mal verwechselt bei uns in der Folge.
Es gibt so Spieler, hat man Wurm drin.
Ja.
Bei München kommt man tatsächlich nicht drum rum. Die Wende kam mit Antoine Bibo, also muss man mit Antoine Bibo gehen. Und bei Ingolstadt ist tatsächlich für mich ganz, ganz schwierig. Ich glaube sogar, einer der wichtigsten Spieler wird in einer Playoff-Serie, weil er auch ziemlich gritty spielen kann, Daniel Pietta werden.
Mhm. habe ich auch aufgeschrieben. Ingolstadt kann eklig werden, weil Pieter und Schmölz vorm Tor ist schon sehr, sehr wichtig in den Playoffs und sie wissen halt, wie es geht. Ich habe bei dieser Serie tatsächlich keine richtigen Spieler genommen, sondern die Offensive und die Defensive. Und für mich wird für München key sein, obwohl sie ein schnelles Team sind, Ingolstadt zu verlangsamen und sich nicht fangen lassen in Kontern, in Pässe durch die Mitte sind sie auch gern mal anfällig, dass sie die Struktur klar halten für die Defensive und für Ingolstadt die Offensive. Sie können nicht defensiv gegen München spielen, das geht schief, sage ich ganz ehrlich, aufgrund auch eben dieses Torhüterduells. Barber ist auch hier für mich der entscheidende Spieler irgendwo auch. Er hat besser getroffen nach der Pause als direkt vor der Pause, aber halt lang nicht so gut wie im alten Jahr und um die Jahreswende rum. Der muss wieder auf seine alte Form kommen, beziehungsweise München darf ihn nicht so gut decken, wie es anscheinend andere Teams zuletzt gemacht haben. Mhm. Da habe ich mich bei der Serie immer so ein bisschen rausgeschlichen und bin da auf die Mannschaftsteile als Key eingegangen. Mhm. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir.
Dann gehen wir die Runde gleich zurück. Stefan, mach gerne weiter mit Köln gegen Schwenningen.
Köln gegen Schwenningen, also Köln, natürlich kann man da auf Juwon gehen, ist aber für mich, ich erwarte da keinen Zucken bei ihm. Für mich habe ich den Keyplayer McLeod genommen, weil er der absolute Playmaker ist. Schafft er es, sich durchzusetzen, wird Köln vorne scoren und hinten sind sie bombensicher, dann ist es auf bayerischer Gmade Wiesen.
Muss übersetzen vielleicht.
Schwierig. Eine gemähte Wiese macht nicht so viel Sinn auf Hochdeutsch. Ist die Ernte eingeholt? Schwenningen habe ich Eriksson und die Disziplin genommen. Eriksson ist ein super Torwart, aber er lässt sich manchmal sehr von der Emotion mitreißen. Und dann ist er anfällig. Wenn er sein Spiel liefern kann, dann hat Schwenningen eine Chance, kann er das nur okay, glaube ich, führt kein Weg an Köln vorbei.
Ernst?
Bei mir, bei den Kölner Haien, über Janne Juvonen braucht man nicht sprechen, das wäre jetzt auch witzlos, wenn man den wählen würde. Greg McLeod natürlich immer mit einer sensationellen Saison. Über Russell haben wir heute auch schon geredet, aber ich sehe den Verteidiger gar nicht so unwichtig und das ist Valtteri Kämmeläinen, der, finde ich, vor allem am Saisonende Vollgas gegeben hat, wird im Powerplay wahnsinnig wichtig werden, ist auch so ein bisschen, so kommt es mir vor, der Dirigent von hinten raus bei den Kölner Haien, ist mit seinen sehr, sehr schlauen Pässen und auch mit seinem sehr, sehr guten Schuss, also wirklich eine Waffe. Für mich in dieser Serie einer der wichtigsten Spieler. Und bei den Schwenningern komme ich wirklich nicht drum herum, um Alex Karatschun nennen zu müssen. Alex Karatschun verkörpert, glaube ich, all das, was die Schwenninger Wild Wings ausmacht. Er kann unter die Haut gehen. Er hat diesen absoluten Willen und er ist wirklich auf dem Wege, ein absoluter Franchise-Player zu werden. Oder er ist eigentlich das Schwenninger Gesicht und darum habe ich Alex Karatschun genommen, weil ich auch finde, er hat in dieser Saison nochmal einen Schritt gemacht, mehr zu dem Führungsspieler, nicht nur einem. Also ich bin wirklich sehr begeistert, wie man offensichtlich auch hören kann. Also ich glaube, für Schwenningen einer der wichtigsten Spieler in dieser Serie.
Da kann ich mich ernst nur anschließen. Ich gehe auch mit dem Game-Winner aus dem letzten Spiel oder der die Serie für Schwenningen gegen Wolfsburg entschieden hat, Alex Karatschun. Und du hast, glaube ich, alles gesagt. Bei Köln habt ihr viele Namen erwähnt. Ich gehe hier auf eine andere Personalie ein und zwar ist es jemand, der vielleicht offensiv nicht immer so glänzt wie seine Nebenleute, aber der, glaube ich, wenn es hart auf hart kommt, vor allem wenn die Schwenninger versuchen, das Ganze etwas ruppiger zu gestalten, da hält er, glaube ich, den Laden ordentlich zusammen. Für mich ist es Brady Austin. der, glaube ich, wird sehr, sehr wichtig sein, dass er in der Defensive dann auch aufräumt und eben dann auch seinen Jungs, die dann da einstecken müssen oder die sonst einstecken müssten, dass er da gerne mal dazwischen geht und ja auch mal dann ein bisschen mehr Härte Richtung den Schwenningern entgegenbringt.
Einer meiner Lieblingsspieler in der Liga, tatsächlich, weil er die Härte und den Skill einfach vereint und einfach ein Riesenframe ist. Macht richtig Bock, dem zuzuschauen, ja. Cooler Pick.
Ernst, jetzt darfst du beginnen. Straubing gegen Berlin.
Auf der Berliner Seite muss ich diesmal, obwohl du jede Menge Einzelkönner drin hast, über Ty Ronning brauchen wir nicht reden. Wir brauchen auch über einen Leo Pföderl, Marcel Nöbels nicht reden. Und schon gar nicht über einen Liam Kirk mit 32 Toren. Aber ich glaube, in dieser Serie wird es ganz wichtig sein, die Nerven und Jonas Stettmer. Jonas Stettmer wird gegen eine Straubinger Mannschaft spielen müssen, die anrennt, die viele Schüsse abfeuert. Und er muss dem Druck standhalten. Letztes Jahr hat er hervorragend gehalten in der Serie, war eigentlich der große Matchwinner oder Series-Winner. Aber er hatte einen Jake Hildebrand in der Hinterhand. Und ich glaube, das ist noch mal eine ganz andere Drucksituation. Also auf Jonas Stettmer wird sehr, sehr viel drauf ankommen. Und bei den Straubing Tigers habe ich lang überlegt. Stefan hat vorher was ganz Interessantes gesagt zum Thema Härte und Dagegenhalten. Da hat Straubing tatsächlich einen Spieler im Kader, der sehr, sehr lästig sein kann, auch immer mal wieder sehr nicklig ist, Justin Scott. Und ich glaube, wenn er schafft, den Berlinern unter die Haut zu gehen, kann er für Straubing relativ viele Powerplay-Situationen rausholen. Und wenn man die Saison so ein bisschen angeguckt hat, war das die Unterzahl so ein kleines Problem bei den Eisbären Berlin oder die Special Teams. Und ich glaube, Justin Scott könnte in den Playoffs so ein Key-Player für Straubing werden.
Ja, du hast Special Teams gerade angeschnitten. Wer da natürlich für mich als erstes in meine Gedanken kommt, ist Marcel Brandt bei den Straubing Tigers. Er ist, glaube ich, einer, der immer den Unterschied machen kann, der aber auch zusehen muss, dass er seine Nerven behält. Also er darf sich da nicht zu sehr mitreißen lassen von dem einen oder anderen Berlinern. Bergmann wird es bestimmt probieren oder auch Velieu, aber Marcel hat natürlich auch den Körper, um das Ganze ganz gut zu verarbeiten, sage ich mal. Er sollte aber trotzdem zusehen, dass er seine Energie nach vorne oder erstmal für die gute Defensivarbeit verwendet und dann nach vorne einsetzt, um dort die entscheidenden Tore zu machen. Und auf Berliner Seite, ich glaube, da wird es viel auf den Kapitän hinauslaufen, ob er die Männer so zusammenhalten kann, ob er diese eingeschworene Gemeinschaft wieder hinbekommt wie in den letzten Jahren. Und wenn er da sportlich vorangehen kann, hat er auch schon gezeigt in den letzten paar Spielen, dass er nicht ganz der Alte ist, aber jetzt dann nah rankommt, wenn er das hinbekommt, dann ist er für mich schon einer der Schlüsselspieler der Berliner hier, Kai Wissmann, der Kapitän der Eisbären.
Da mache ich es kurz, da gehe ich mit. Ich habe auch Kai Wissmann, einfach wichtig, dass er die Topform bekommt. Dann ist er ein Shutdown-Defender in der Liga und hat offensiv auch noch Output. Wirklich cool. Straubing habe ich Haukeland genommen. Er hat dieses Jahr nicht so ein starkes Jahr wie die Jahre zuvor. Zeigen die Zahlen nicht unbedingt gut. 90% ist jetzt nicht auch weit weg, aber 2,55 Gegentorschnitt ist ja auch so ein bisschen entscheidend. Er muss Playoff-Form erreichen. Den brauchen die Straubinger und das ist, glaube ich, hin und her. Berlin war dieses Jahr ja auch in Unterzahl verwundbar. Klar kann man aber auch wieder sagen, dieses Jahr haben sie 81%, also ab 1.1. und Straubing 75%. Also in diesem Jahr hat sich's ein bisschen umgedreht. Das ist, glaube, das ist wirklich abhängig, wie beide aus den Löchern kommen. Aber Haukeland muss hinten dicht machen. Das ist wichtig für Straubing.
Dann Stefan. Letzte Serie, Mannheim gegen Bremerhaven.
Sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich habe da tatsächlich CJ Smith genommen bei Bremerhaven, weil er für mich ein extra Puzzlestück ist. Tommy hat es, glaube ich, vorhin gesagt, man weiß nicht, ob Urbas zurückkommt. Wenn ja, dann haben sie da nochmal ein richtiges Brett. Und das kann so ein kleiner X-Faktor werden, den kaum jemand auf dem Zettel hat. Es ist auch immer gut für einen Spieler, wenn er noch nicht so viel in der Liga bekannt ist, also seine Moves und so weiter. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum Breton nicht mehr so viel durchkriegt, weil man mittlerweile seine Sweet Spots kennt. Und da kann der für mich so ein bisschen dieses extra Puzzlestück werden. Mannheim, ich habe mich da auf den Captain gestürzt. Marc Michaelis hat dieses Jahr eine sehr viel bessere Saison gespielt als das letzte Jahr, aus meiner Sicht. Der Druck als Mannheimer Captain in Mannheim in den Playoffs ist aber, glaube ich, schon gewaltig. Und ich kenne ihn nicht persönlich. Mein reines Gefühl ist, dass er anfällig sein könnte für den Druck. Weil für mich war das der Grund, warum die letzte Saison eventuell auch nicht so gut war. Dieses C war, glaube ich, da ein bisschen große Ladung für ihn. Und der Druck wird in den Playoffs jetzt auch wieder da sein. Mannheim braucht ihn, dass er die Form der Saison spielt und nicht abtaucht.
Tommy?
Bei Bremerhaven, glaube ich, wäre es zu einfach, Christos Gudlewskis zu nennen. Ich glaube, wir alle erwarten, dass er sehr, sehr gute Leistungen zeigt, viele Schüsse festhält. Ich glaube, ganz wichtig wird einer sein, der schon über viele Jahre der Lenker und Denker eigentlich der Offensive ist. Und das ist für mich Sigar Jeglič. Die letzten paar Spiele oder generell über die Saison hat er nicht oft genug die Leistung abgerufen, die ich jetzt von ihm kannte. Wird natürlich auch nicht jünger, aber ich glaube, er kann schon einer sein, der in den Playoffs dann doch mal wieder das Zepter an sich reißt und seine Nebenleute dirigiert und eben perfekt in Szene setzt. Deswegen für mich hier bei Bremerhaven Sigar Jeglič, und bei Mannheim habe ich mich tatsächlich sehr, sehr schwer getan. Es wäre zu einfach, Nick Mettinen zu nehmen. Ich glaube, ich gehe hier mal mit Matthias Plachter, denn der ist jemand, der auch enorm viel Potenzial hat, speziell im Powerplay. Sein Schuss ist wirklich überragend. Den muss man erstmal verteidigen und da muss man auch erstmal den Mut haben, sich in den Schuss dann zu werfen. Also es tut auch ganz schön weh, wenn er dich erwischt. Aber er ist schon jemand, der auch in so einer Playoff-Serie dann über sich hinauswachsen kann. Wenn der den Flow findet, dann ist er in jedem Spiel, in gefühlt jedem Wechsel gefährlich. Und von daher ist es jemand, der für mich auch so eine Serie mitentscheiden kann.
Ich bin zu guter Letzt tatsächlich einen komplett anderen Weg gegangen als ihr beide. Ich habe mir Leute angeguckt, die bekannt dafür sind, eine sehr harte Arbeitsmoral zu haben, Working Horses. Und wenn man mal in den Bremerhavener Kader schaut, da gibt es einen Spieler, der wurde mehrfach verwundet im Gesicht, spielt mit Gesichtsschutz, abgeschossen, alles mögliche. Ich glaube, ihr wisst, von wem ich rede. Christian Weise kann extrem hart spielen, kann aber auch extrem hart einstecken. Und genau für solche Serien wie gegen die Mannheimer werden Helden geboren. Und Christian Weise könnte sich so ein bisschen ein Denkmal bauen. Der geht überall rein, der ist sich für nichts zu schade. Das war mein Gedanke bei Bremerhaven. Und dann würde ich sagen, so einen kleinen Unsung Hero bei den Adler Mannheim. Er hat auch in der Nationalmannschaft mitgespielt bei Olympia. Kommt immer... Irgendwie läuft er unterm Radar, obwohl es meines Erachtens auch ein begnadeter Eishockeyspieler ist, der defensiv gut arbeitet, der eine sehr, sehr hohe Laufbereitschaft aufweist. Der Thomas kennt ihn auch gut, ist ein Landshuter. Alex Ehl.
Interessanter Call.
Ja.
Oder generell interessante Calls. Ja, ihr habt jetzt ja auch oftmals über Druck gesprochen und den hatten wir in dieser Konstellation auch so vielleicht diese Folge so auf eine Stunde hinzubringen. Jetzt sind wir schon bei über eineinhalb, ist uns nicht ganz gelungen, aber ich muss sagen, es hat wirklich riesen Spaß gemacht. Danke an Ernst, Tommy, Stefan und ja, ich überlasse dem Hockey-Analysten die letzten Worte für diesen Podcast.
Dr. Ja, Hockey macht zu.
Nein, nicht heute der Dr. Hockey, der Thomas hat ja, ich vergesse es nicht wieder. Du musst die Geschichte dahinter erzählen, Stefan.
Das obliegt dir, das ist deine Geschichte, die lasse ich dir gerne.
Durch meinen Beruf hat Stefan mal gesagt, ich bin Dr. Hockey, aber es irgendwie, vergesse ich nie wieder. Aber da ich ja heute mit eingesprochen habe, Thomas, darfst du quasi das Outro einsprechen.
Darf ich das Outro? Da habe ich wieder die große Ehre. Na, was kann ich denn sagen oder was bleibt mir am Ende übrig? Ich glaube, ich kann mich erstmal bei meinen Mitstreitern hier bedanken. Es war wirklich eine tolle, spannende Folge. Viele verschiedene Ansichten. Wir haben auch viele verschiedene Tipps gehört. Da können wir dann am Ende mal abrechnen, wer hier denn am nächsten dran war. Da bin ich sehr gespannt. Gerade eben bin ich noch fest von meiner Leistung überzeugt, aber ich glaube, es wird sich in den nächsten Tagen und Wochen auch ganz schnell ändern. Ansonsten glaube ich, bleibt mir nur noch, mich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen zu bedanken. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Und ich freue mich schon riesig auf die nächste Folge von uns, genauso wie auf die Folge von unseren Kollegen vom Bulli. Und ansonsten bleibt mir nur noch, euch ganz viel Spaß bei sehr viel Eishockey in den nächsten Tagen zu wünschen. Bis dahin und Servus.